Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Erde, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So, steht nun fest, umgürtet an euren Lenden, mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen Bote ich bin, in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Satans Niederlage. Kürzlich in einer schlaflosen Nacht erinnerte ich mich wieder an eine Geschichte, die ich vor vielen Jahren gelesen habe. Und zwar von einem Pastor aus Amerika, Oswald Smith, der ein unglaubliches Herz für die Weltmission hatte. Der reiste in 66 Länder, musste aber ständig aus gesundheitlichen Gründen wieder abbrechen und dann nach Kanada zurückkehren. Das hat ihn ziemlich gefrustet. Er wollte eigentlich überall sein und in dem Dschungel, bei den Eskimos. Und es waren immer wieder viele Hindernisse, wo er dann abbrechen musste. Aber dann, als er Pastor in seiner Gemeinde in Amerika war, hatte er für Mission gepriesen. Wenn ich selbst nicht rausgehen kann, dann können wir aber gucken, dass andere rausgehen. Ja? Und hat dann sehr viel Geld mobilisiert für die Mission. Und die Gemeinde wuchs und wuchs und hatten immer mehr Missionare rausgesandt. Ich möchte euch was vorlesen, eine etwas längere Geschichte, die er geschrieben hat. Satans Niederlage. Was gibt's Neues? Fragte der Satan und schaute forschend auf den gerade eintretenden Fürsten von Alaska. Großartig, ausgezeichnet, war die Antwort. Hat schon einer der Eskimos davon gehört? Fragte er gespannt und heftete seinen Blick auf den gefallenen Engel. Keiner, bestimmt keine Menschenseele, antwortete der Fürst mit tiefer Verbeugung. Dafür habe ich schon gesorgt, fuhr er hämisch fort, als weide er sich an einen eben errungenen Sieg. Hat's einer versucht? Fragte der Herr gebieterisch. Wollte jemand in dein Reich eindringen? Das schon. Doch der Versuch scheiterte. Bevor es auch nur ein Wort der Sprache lernen konnten, erwiderte der Fürst mit verhaltenem Triumph in der Stimme. Jetzt war der Satan ganz Ohr. Was? Erzähl doch! Was? Wie kam das? Ich durchstreifte mein Reich kreuz und quer, hob nun der Fürst an, war tief bis in die Arktis vorgestoßen und wollte eben einen der abgelegenen Stämme besuchen, als ich plötzlich die überraschende Nachricht erhielt, dass sich zwei Missionare aus Übersee aufgemacht haben und nach guter Landung schon tief in mein Reich Alaska eingedrungen sind. Sie steuerten geradewegs auf einen großen Eskimo-Stamm in die Arktis zu. Und was hast du gemacht? Unterbrach ihn Satan, der ungeduldig auf den Höhepunkt der Erzählung brannte. Zuerst berief ich die Herrscharen der Finsternismächte unter meinem Befehl zu einer Beratung. Es wurden viele Vorschläge gemacht. Endlich einigten wir uns auf den einfachsten Mittel, sie erfrieren zu lassen. Da sie gerade nach diesem entfernten wohnenden Stamm aufgebrochen waren und höchstwahrscheinlich einen Vollmonat zur Durchquerung der dazwischenliegenden Eisfelder brauchten, machten wir uns sogleich an die Arbeit. Sie waren mit brennenden Herzen hinausgezogen, das Evangelium zu verkündigen. Mutig stapften sie voran. So verstrich etwa eine Woche. Eines Tages fuhr ihr Verpflegungsschlitten plötzlich über eine dünne Eiskruste. Sie barst unter der Last auseinander und im nächsten Augenblick war der Schlitten verloren. Tapfer schleppten sie sich vorwärts, trotz Müdigkeit und Erschöpfung. Sie waren in einer hilflosen Lage und dabei noch über 3 Wochen von ihrem Ziel entfernt. Als Neulinge im hohen Norden waren sie den Schwierigkeiten dieses großen Landes nicht gewachsen. Als sie schließlich gar nichts mehr zu essen hatten, müde und ausgemergelt waren und fast die Flinte ins Korn werfen wollten, gab ich das Signal zum Angriff. In kurzer Zeit schwoll der Wind zum Orkan an, dichtes Schneegestöber setzte ein. Und weil du, mein Gebieter, Herrscher der Gewalten in der Luft bist, waren sie bis vor Morgenstunden ein Opfer des Todes, kalt und steif. Ausgezeichnet, großartig. Du hast mir gut gedient, bemerkte der gefallene Cherub mit dankbarem Lächeln auf seinem einst schönen Gesicht. Und was hast du mir zu melden? Wandte er sich an den Fürsten vom Tibet, der mit sichtlicher Befriedigung der Unterhaltung gelauscht hatte. Auch ich kam mit einem Bericht, oder ich kann mit einem Bericht aufwarten, der Eure Majestät mit größter Freude erfüllen wird, entgegnete der Angeredete. Ha, Fürst, hat man denn auch versucht, in dein Reich einzudringen? Fragte der Satan mit wachsendem Interesse. Jawohl, das schon, antwortete der Fürst. Wie, erzähl doch, drängte der Satan gespannt. Ich tat meine Pflicht im Herzen Tibets, erleuchtete der Fürst, als mir plötzlich zu Ohren kam, dass sich eine Gesellschaft eigens zu dem Zweck gebildet hatte, das Evangelium in mein Reich zu tragen. Du kannst dir denken, mein Herr, dass ich sofort auf dem Posten war. Ich berief meine Heere zu einer eingehenden Besprechung und bald hatten wir einen Plan ausgeheckt, der guten Erfolg verhieß. 2 Männer, die von dieser Gesellschaft ausgesandt waren, kamen mit großer Entschlossenheit durch China und überschritten kühn die Grenze des verbotenen Landes. Wir ließen sie etwa 3 Tagesreisen weit hineinkommen. Dann, als die Dunkelheit hineinbrach, wurden sie von 2 wilden Hunden angefallen, die dort sehr häufig sind. Mit äußerster Verzweiflung kämpften sie um ihr Leben. Doch schließlich wurde einer von ihnen zu Boden gerissen und getötet. Den anderen jedoch schützten unsichtbare Mächte, die wir nicht überwinden konnten, und er entkam. Wie, er entkam? Schrie Satan mit scheußlichem Gebärde. Er konnte entfliehen. Hat er ihnen die Botschaft gebracht? Nein, mein Herr, antwortete der Fürst vom Tibet im Brustton der Überzeugung. Dazu hatte er keine Gelegenheit. Bevor er auch nur ein Wort die Sprache erlernen konnte, hetzten unsere Herrscharen die Eingeborenen auf ihn. Er wurde schnell vor ein Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Das war eine Szene, die Eure Majestät das höchste Vergnügen bereitet hätte. Während der Fürst von Tibet sprach, hatte sich das Zimmer rasch immer mehr gefüllt. Und als er einen Bericht beendet hatte, brach die ganze Versammlung in lauten Beifall aus. Alle beugten sich in Ehrfurcht vor dem majestätischen Gestalt Satans, der noch immer schön zu nennen war, trotz den entstellten Spuren der Sünde. Doch schon einen Augenblick später legte sich der Jubel. Eine Handbewegung Satans ließ sie alle verstummen. Er wandte sich an einen anderen gefallenen Engel. Und was hast du zu berichten, mein Fürst? Bist du noch unumschränkter Herrscher von Afghanistan? Jawohl, Eure Majestät, erwiderte Angeredete. Doch möchte ich bezweifeln, ob ich allein es geschafft hätte, ohne die Hilfe meiner tapferen Getreuen. Denn dann ist dein Reich also auch angegriffen worden, schrie Satan laut. Jawohl, mein Gebieter, entgegnete der Fürst. Aber hör mir nur mal zu. Ich will alles der Reihe nach erzählen. Also auch die wurden nachher ermordet. Ich kürze mal ein bisschen ab. Ja, sie knieten rings um die Warnungstafel nieder und beteten, aber trotzdem behielten unsere tapferen Heere die Oberhand. In 15 Meter Entfernung von dem Plakat saß ein afghanischer Wachposten auf seinem Haufen Felsblöcke, sein Gewehr im Anschlag. Und sie starben. Ein langer anhaltender Beifall folgte auf diesen Bericht. Alle frohlockten. Satan selbst am meisten. War er denn nicht noch im Besitz der verbotenen Länder? Hatte er nicht auf der ganzen Linie gesiegt? Seine ungezählten Horden hätten dafür gesorgt, dass die frohe Botschaft noch abgewendet worden war. Noch hatte niemand dort fürchtete Namen vernommen. Mächtiger Gebieter, willst du uns nicht sagen, warum du so ängstlich darauf bedacht bist, gerade aus unserem Reich diese Erkenntnis fernzuhalten? Weißt du nicht, dass starke Heereskräfte in dem Königreich des Fürsten von Indien, des Fürsten von China und seiner königlichen Hoheit des Fürsten von Afrika eingedrungen sind und dass sich täglich Menschen zu Christus bekehren? Oh ja, das weiß ich nur zu gut. Doch pass auf, ich will euch erklären, warum ich so eifersüchtig über den verschlossenen Ländern wache, antwortete Satan, während alle gespannt in seinem Munde hingen. Es gibt mehrere Weissagungen, hob er nun an, die wohl am besten in dieser einen zusammengefasst sind. Ja, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Himmelreich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Leiser fuhr er dann fort. Nun liegt es ja auf der Hand, dass Gott die Heiden heimsucht, um sich aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu erwählen. Und danach spricht er, will ich wiederkommen. Ja, Apostelgeschichte 15. Weiter heißt es im großen Missionsbefehl zu allen Völkern, die Jünger gelehrt bekommen haben, ja, geht hin zu allen Völkern, Matthäus 28, und lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe. Also kann Jesus Christus nicht zurückkehren, um hier zu herrschen, rief er grimmig, bis alle Völker die frohe Botschaft vernommen haben. Denn es steht weiter geschrieben, ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ja, das ist Offenbarung 7, Vers 9. Daher spielt es für uns keine Rolle, wie viele Missionare noch in Ländern ausgesandt werden, die schon bereits evangelisiert sind, noch wie viele Menschen sich dort bekehren. Denn nicht er wird er zurückkehren, um hier seine Botschaft aufzurichten. Als bis die Botschaft des Evangeliums in Alaska, Tibet, Afghanistan und in anderen Besitzungen verkündigt geworden ist, in denen sie bis jetzt noch nicht gehört haben. 50 Jahre waren seitdem ins Land gegangen. Unstets schreitete seine satanische Majestät auf und ab. Finstere, unheilverkündigende Schatten lagen auf seiner gerunzelten Stirn. Etwas ganz ungewöhnlich musste ihn seine Ruhe geraubt haben. Es darf nicht sein, murmelte er vor sich hin und lautete lauter werdend. Dazu auch noch der ganze Plan. Oh, dieser Plan macht mir zu schaffen. Schließlich müssen Sie die Sache doch klar durchschaut haben. Evangelisieren, pionieren, ich kann diese Wörter nicht ausstehen. Und dann noch erst Ihre Richtlinien. Die Gesellschaft erstrebt Folgendes. Beschleunigung der Rückkehr unseres Herrn, indem wir seinen Befehl für unsere heutige Zeit befolgen. Alle Welt das Evangelium zu predigen, zu seinem Zeugnis, für alle Völker und aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Wie er gesagt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ziel der Gesellschaft ist es, sich nur an solchen Unternehmungen zu beteiligen, die tatsächlich zur Weltevangelisation beitragen. Wir wollen keine Verdopplung schon bestehender ausländischer Missionsgesellschaft, sondern wir wollen unsere ganze Kraft der Pionierarbeit unter den Völkern, Stämmen und Nationen zuwenden, wo der Name Christi noch nicht bekannt ist. Jenseits liegende Regionen, ungeeichte Zonen, Pionierarbeit unter Völkern, Stämmen und Nationen, wo Christi Name noch nicht genannt wird, und Beschleunigung zur Wiederkunft unseres Herrn. Es darf nicht sein. Ich muss Ihre Absicht vereiteln. Wie wird es mir ergehen, wenn er kommt? Es muss sofort ein Kriegsrat einberufen. Einige Minuten später waren sie alle versammelt. Von den äußeren Enden der Welt kamen sie herbei. Mächtige gefallene Engel, hohe Würdenträger, Fürsten, gewaltige Weltherrscher im Finsternisreich dieser Zeit. In zahllosen Scharen sammelten sie sich um ihren Gebieter, der mit bitterem Grimm unter ihnen stand. Fürst von Alaska vortreten. Zitternd vor Furcht näherte er sich seiner schrecklichen Monarchen. Die zusammengekauerten Gestalt erinnerte nicht im geringsten an den stolzen Auftreten vor 50 Jahren. Fürst von Alaska, fragte Satan, sind sie bei dir eingedrungen? Langsam bejahte der Fürst, der von Angst kaum mehr die Augen aufzuheben war, als wagte. Wie? Was? Donnerte Satan jetzt los. Er weiß, sich kaum mehr zu beherrschen. Warum hast du mein Reich nicht besser überwacht? Eure Majestät, wir taten unser Bestes, doch alles umsonst. Die Sache war irgendwie bekannt geworden. Man entdeckte die Leichen der beiden Ersten, die erfroren waren. Dadurch wurde die ganze Gemeinde zu neuer Tat angefeuert. Andere wagten es, verschiedene konnten wir vernichten. Mehrere verloren den Mut und kehrten um. Endlich kamen sie aber doch durch, alle unsere Abwehr zum Trotz, wohlbestürzt unter den wachsenden Bedeckung von Millionen von Engeln, drangen sie hinein und behaupteten sich da. Wir konnten sie auch nicht mehr hinaustreiben. Hunderte von Eskimos haben heute das Reich Gottes angenommen. Tausende hören die frohe Botschaft. Die nun folgende Szene spottete alle Beschreibung. Satan schäumte und kochte vor Wut. Ja, und dann überspringe ich in Tibet und Afghanistan war das Gleiche, dass die Missionare dann doch hingekommen sind. Vielleicht soweit diese ausgedachte Szene. Aber die, denke ich, durchaus uns so ein bisschen hineinnimmt in dem, was in der Unsichtbaren wirklich vor sich geht. Ich denke, so wie es Oswald Smith schreibt, der Feind Gottes will Mission verhindern um jeden Preis. Und besonders interessiert in den Gebieten, wo nichts ist. Wo eigentlich noch keine sind, ja. Denn, wie gesagt, das Evangelium soll eigentlich überall verkündigt werden. Wenn wir auch heute so auf die Deutschlandkarte schauen, dann sieht man auch manchmal, ich sag manchmal schon, es ist doch ungerecht verteilt. In manchen Gebieten, so im frommen Siegerland, so viele Christen. In solchen kleinen Städten wie hier gibt es nachher 2, 3 evangelikale Gemeinden. Ne? Das gibt es, solche Orte in Deutschland. Ne? Oder im frommen Pietismus, da gibt es auch noch mehr, in Baden-Württemberg. Muss man sich nur mal drauf gucken, wo sind denn die ganzen Missionen, wo haben die ganzen Missionsgesellschaften ihren Sitz? Alle in Süddeutschland, Stuttgart, Reutlingen, da hinten, Verlage, christliche Verlage, alles dort, Siegerland, also so in 2 verschiedenen Gebieten, 3. Oder als ich vor 3 Wochen da in Niederlungwitz war, das ist ja Sachsen, ja, habe ich da auch zum Thema Anfechtung gepredigt und dann mal ein bisschen auch unsere Situation hier vor Ort geschildert. Ja. Da kam dann jemand auf mich zu und sagt, also, dass das in Brandenburg so schlecht aussieht, hätte ich nicht erwartet. Ja, deswegen war es mir wichtig, davon zu erzählen. Und ich bin gespannt, vielleicht gewinnen ja noch mehr Sachsen auch ein Anliegen hier für unsere Gegend. Ja. Wie erreichen wir die Menschen? Merken wir auch diese Kämpfe, die da sind? Wenn man sich fragt, was ist eigentlich das Versagen der Gemeinde Jesu? Da gibt es mehrere Gründe, ja. Hier vor Ort, oder können wir sagen, eine Ursache ist Weltanschauung, Ideologien, der Atheismus. Wenn man sich ein bisschen mit der europäischen Geschichte betrachtet, ja, so der Aufstieg und Abstieg von Europa, moralisch und gesellschaftlich, da sieht man deutlichen Zusammenhang mit der Französischen Revolution und mit der Gottlosigkeit ist auch vieles andere den Bach runtergegangen. Das Evangelium ist jedoch eine Kraft Gottes. Und das sprengt auch diese Ideologien wie den Kommunismus und Genderismus und sonst was. Ja. Aber wir merken doch, wenn wir mit den Menschen im Zusammenhang sind, wie dann solche vorgefertigten Meinungen, was das für Blockaden sind, dass sie erst gar nicht anfangen, über einen lebendigen Gott nachzudenken. Ja. Ja. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit, die zu bedenken sind. Aber wir als Gemeinde Jesu müssen lernen wieder, wie das im Römer 1, Vers 16 heißt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Ja. Eine zweite Ursache, wo man sieht, wie die Gemeinde Jesu auch versagt, ist manchmal auch eine Überbetonung von der Akademisierung der Ausbildung. Es gibt Männer Gottes, die mit einem Doktortitel und hoher akademischen Ausbildung aber dennoch fürs Reich Gottes nicht viel leisten. Ja? Ich will da jetzt keine Regel draus machen, aber es ist eine Gefahr. Entscheidend ist nicht, was du in deinem Kopf drin hast an Wissen, sondern was du in deinem Herz hast. So wurde auch mal Hudson Taylor, der China-Inlandmissionar, dem wurden 100 Leute geschickt, als er dann die Bewerbung oder so sah, hat wohl Hudson Taylor zuerst gesagt, was soll ich denn mit den Leuten? Die haben ja keine Qualifikation, sind nicht richtig genug ausgebildet, ja. Denn als sie da waren, hat er später gemerkt, das waren die richtigen Leute. Die waren mit dem Herzen dabei. Bin ja auch öfter mal auf Bibelschulen und dann erzähle ich auch von Mission. Und wenn man mal die Bibelschüler fragt, was wollt ihr machen? Ja, ich will Lehrer werden, Bibellehrer werden. Ja, ja, das wollen sie alle. Ja. In der Bibelschule, schön gemütlich, da hat man nicht viel Gegenwind, da hat man nur Bestätigung. Ja. Aber wer ist denn bereit, in die Pionierarbeit zu gehen, den Dreck zu machen? In die Gegend zu gehen, wo du hinkommst und dir hört keiner zu. Was willst du da noch lernen? Musst du anders anfangen. Versteht ihr, was ich meine? Das sind oft ganz andere Herausforderungen, die erforderlich sind. Ich will jetzt nicht die Bibelschulen schlecht machen. Sicherlich kann man da viel Gutes lernen und hat auch seine Berechtigung. Aber ich möchte einfach nur sagen, kann auch zu einer Gefahr werden. Ne? Wir brauchen das Praktische, die Umsetzung. Daran hapert es oft. Ja. Eine dritte Ursache, wo Gemeinde Jesu oft versagt ist, sind verschlossene Türen. Aber wenn verschlossene Türen da sind, dann geht man weiter und guckt, wo ist eine andere Tür, die sich öffnet. Und das können wir eigentlich jetzt auch die letzten Jahre, seitdem wir hier sind, auch sehen. Am Anfang haben wir manche Türen, die waren verschlossen. Und dann kamen Sachen, die öffneten sich. Das sehen wir einfach. Nicht aufgeben, sondern weitermachen und suchen, wo finde ich eine Möglichkeit? Wenn wir nächstes Jahr die Möglichkeit haben sollten mit dieser Bibelausstellung, dann freue ich mich. Wenn Gott die Tür zuschließt, dass wir es nicht machen können, dann ist was anderes dran. Aber da brauchen wir die Flexibilität. Da müssen wir überlegen, Herr, wo öffnest du das? Hatte jetzt auch nochmal ein Gespräch mit Glashütte und da, also wahrscheinlich werden wir schon den Weihnachtsmarkt machen können dieses Jahr. Also da gibt es auch durchaus Leute, die anders denken, die auf unserer Seite stehen und dieses gut finden. Ne? So, ja, dann will ich, beim nächsten Mal will ich mal zu ihrem Stand mal kommen, ja? Zu ihrem Bücherstand, hatte jetzt die Sekretärin da in Glashütte zu mir gesagt. Ja? Aber es ist ein Kampf, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, wenn wir jetzt nächstes Jahr vielleicht nochmal da eine Veranstaltung machen wollen, aber ihr könnt beten, am 7. Oktober treffe ich mich dort mit dem Chef und dann reden wir über nächstes Jahr für eine Veranstaltung. Mal gucken, was da rumkommt. Ja. Ja, haben wir den Mut einfach zu prüfen, ja, öffnet sich das oder schließt sich das? Ja, dann soll es nicht sein. Ja. Eine andere Frage ist, wie ist das Versagen der Gemeinde Jesu? Ja? Mangel an Missionaren. Wir kennen die Stelle, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Also wir brauchen mehr Arbeiter, ja. Keine Roboter, ja. Roboter braucht der Herr nicht für den Auftrag. Genau. Ja. Nein, wir brauchen Menschen. Nur Menschen können Menschen überzeugen, ja. Und ihr wisst selber, wie schwierig das ist, Leute zu finden, die bereit sind zu gehen, ja. Dann auch ein Versagen der Gemeinde Jesu ist vielleicht, dass treue Zeugen nicht genug herangebildet werden. Wie heißt es hier in der Apostelgeschichte 14, da heißt es, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern und kehrten sie zurück nach Lystra, Ikonien und Antiochia. Also hier sehen wir, wie Paulus auch da wie sie Jünger machten, diejenigen, die jetzt wirklich nachfolgen, die das auch als Aufgabe sehen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ja? Frag dich doch mal, warum bist du Christ? Nur für dich alleine? Oder hast du nicht auch eine Aufgabe, die der Herr dir gibt? Also Paulus predigte und lehrte, dass auch andere das Evangelium weitergeben konnten. Ja? Vielleicht noch die letzte Ursache, warum Gemeinde Jesu oft versagt, dass wir nicht genug überzeugt sind, dass die Menschen verloren gehen. Haben wir das wirklich verinnerlicht? Ohne Gott haben die Menschen keine Hoffnung. Johannes 4, Vers 12, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich, sagt Jesus, ja. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Leute brauchen Jesus. Ja, wenn du als Christ nur ein bequemes Leben führen willst, dann sage ich dir nur eins. Evangelisiere niemals. Versuche es gar nicht. Denn dann, wenn du es versuchst, dann kommen Schwierigkeiten. Ja? Erinnern wir uns an diese Geschichte, wie der Feind alles versuchen wird, Menschen davon abzuhalten, Gott kennenzulernen. Wenn du sowieso schon Christ bist, dann hat er jetzt an dir selbst nicht so viel Interesse, sei denn, du fängst an, in sein Reich vorzudringen, indem du evangelisierst. Deswegen möchte ich hier einfach zum Schluss einfach uns mal vor Augen führen, dass wir die Versuchung des Teufels erkennen. Ja, der Feind Gottes will seine Kinder auch von seinem Auftrag abbringen. Lass uns mal noch mal kurz überlegen. Bevor Jesus Christus seinen Dienst hier auf der Erde, seinen Verkündigungsdienst hier auf der Erde begann, was war davor für eine Geschichte? Was hat er erlebt? Als allererstes die Versuchung, genau. Die Versuchung vom Teufel, ja? Matthäus 4. Ja? Da sehen wir, wie es dem Feind Gottes auch ein Anliegen war, Jesus von seinem Plan zu durchkreuzen und ihn davon abzubringen. Ja? Und wenn wir heute betrachten, ja, dann sind das auch diese Sachen, die mit denen der Feind Gottes auch uns bedrängen möchte. Ja? Es ist ja nicht so, wie dass er uns in ein Gruselkabinett hineinführt und dann erschreckt, so, ja, immer, ja, so eine Geisterbahn. Ja? Ja, das ist viel zu trivial. Ja? Da kann man nur schmunzeln darüber. Ja? Nein, aber wie versucht der Satan den Herrn Jesus? Einmal mit Brot, mit irdischen Dingen. Sage zu den Steinen, sie sollen zu Brot werden. Dann das zweite. Stürz dich doch hier vom Tempel herab und lass dich von den Engeln tragen. Die Engel können dich doch beschützen. Sicherheit. Und das dritte. Ja, du brauchst nur von mir niederzuwerfen, dann bekommst du schon die Macht. Ja? Die Autorität. Der Teufel hätte dem Herrn Jesus die Reiche überlassen ohne seinen Kreuzestod, wenn er vor ihm niedergekniet hätte. Das sind so drei Faktoren. Brot, Schutz, Macht. Und Paulus greift auch diesen Gedanken auf. Ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltherrschaft dieser Finsternis. Er meint jetzt nicht, dass wir jetzt einen persönlichen dämonischen Kampf haben oder so, sondern er meint diese Strukturen, die geistlich aufgeladen sind, Herrschaftsansprüche, die sich absolut setzen, ja? Auch Ideologien, die den Platz Gottes beanspruchen, das sind Herrschaftsansprüche von Satan, die sind letztendlich teuflisch. Ja, so stehen wir in der Gemeinde Jesu in diesem Spannungsfeld. Ja, so geht es darum, ob wir den Herrn dieser Welt gehorchen oder dem Herrn Jesus Christus, der über ihm steht. Das ist unser Spannungsfeld, in dem wir stehen. Darum braucht es die Waffenrüstung. Ja, der Gürtel der Wahrheit, der schützt gegen diese ideologischen Lügen. Ja. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit hält Stand, wenn die Systeme der Moral uminterpretiert werden. Können wir uns auf die Gerechtigkeit Jesu berufen? Ja. Der Schild des Glaubens löscht die feurigen Pfeile auf. Drohungen, ja, Diffamierungen, ja, die uns bedrücken können. Ja. Ja, und das Schwert des Geistes durchtrennt die Behauptung, ja, die falschen Sachen, falschen Anschuldigungen. Der Kampf der Christen in der Apostelgeschichte, wenn wir das auch mal näher betrachten, ist letztendlich gegen Eitelkeit, gegen Stolz, Neid, Geltungsdrang. Kommt alles in der Apostelgeschichte vor. Ja, in den Briefen ist viel von ihr Lehre die Rede, von Abweichen vom Wort Gottes, ja. Also wir sehen, dass Gemeindebau immer ein Kampf ist. Nach innen und nach außen, ja. Ich selbst durfte in meinem Leben bisher sechs verschiedenen biblischen Gemeinden die ganze Zeit mitdienen und mitarbeiten. Ja. Und wenn man so betrachtet, es gab Zeiten, da ging alles super, aber es gab auch Zeiten, da ging manches schwierig oder sehr schwer. So war das jetzt auch gerade an Pfingsten, war es für mich eine besondere Freude, dass auch Geschwister da von der Bibelgemeinde Gernsheim bei uns waren. Nach so vielen Jahren, nach Jahrzehnten. Und fragt meine Mutter, die weiß am besten, was wir da für Schwierigkeiten damals oder mein Vater damals hatte. Ja. Welche Zerrüttung und welche Schwierigkeiten die auch in den letzten Jahrzehnten hatten. Trotzdem gibt es noch diese Gemeinde und sie folgt dem Herrn nach. Und wir können so dankbar sein. Sie haben uns die Reparatur für unseren VW-Bus bezahlt, dass wir den wieder weiterfahren können. Ja. Leute, wir Gemeinde Jesu ist nicht immer jeden Tag schön und Heiterkeit, sondern manchmal auch schwierige Zeiten. Ja. So sind Gottes Wege. Und wir stehen in diesem Kampfgebiet. Ich denke, gerade in der Zeit, wo wir sind, sind die Verführungen und versucht der Feind, allen möglichen auch zu Fall zu bringen. Wie heißt es hier in Vers 18 und 19? Damit möchte ich dann auch schließen hier in dem Epheserbrief, hatten wir schon gelesen. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis Evangelium zu verkündigen. Ja. Auch Paulus hatte das nötig, dass die Gemeinde für ihn gebetet hat. Diese Freimut, auch in solchen Angriffen, in solchen schwierigen Situationen, trotzdem zu dem Herrn zu stehen. Und ihr kennt das vielleicht von euch selbst. Es gibt vielleicht Situationen, wo ihr euch freut, Mensch, da konnte ich was von Jesus weitergeben. Andere Situationen, wo er steht, denkt, jetzt habe ich was verpasst. Das ärgert mich. Ja. Deswegen müssen wir auch füreinander beten, dass wir diesen Freimut haben. Ja. Der Feind schläft nicht. Ja. Aber wir sollen uns auf Jesus besinnen. Ja, Satan hat verloren. Er hat am Kreuz verloren. Er hat kein Anrecht auf unsere Schuld, auf unsere Sünde. Ja, wenn wir daran glauben, dass er für mich gestorben ist, dann bin ich erlöst. Ja? Und zwar hat der Feind noch manche Möglichkeiten, hier auf der Erde zu wüten und auch Menschen zu beeinflussen. Christen, wie auch Nicht-Christen. Ja? Also, aber trotzdem hat er eigentlich den Kampf schon verloren. Und das Ergebnis, das Ende steht ja schon in der Bibel drin, was auf den Feind wartet. Hat noch eine gewisse Zeit. Und er weiß das, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und deswegen wird er noch umso mehr wüten. Ja. So wünsche ich uns einfach dem Herrn Stärke und Ermutigung. Und ja, dass wir auch nicht der Versuchung fallen, dass wir wirklich bei Gott nur von Gott die Nahrung suchen. Er ist unser Brot, ja. Er ist unser Schutz und er stattet uns aus mit der Autorität, die wir brauchen, ja, wenn wir sein Wort weitergeben wollen und nicht ihn und niemand anders. Ja. Lass uns noch zusammen beten. Ja. Amen. Herr Jesus, du siehst auch diese ernste Botschaft. Herr, wir haben manchmal den Blick vielleicht verloren. Herr, wir leben in einer Welt, die ja vom Bösen durchdrungen ist. Trotzdem lässt du uns als deine Kinder in dieser Welt, dass wir dort Zeugnis sein können. Aber Herr Jesus, du siehst auch, wie leicht wir selber versuchbar sind, dass wir ja falsche Gedanken bekommen, dass auch der Feind Gottes uns beeinflusst, Dinge zu tun, die nicht recht sind in deinen Augen, Herr. Ja, Herr, bitte dich, dass du uns doch auch diese Sachen immer wieder aufdeckst und dass wir uns dadurch nicht abhalten lassen, dass wir unseren Auftrag ausführen können mit Freude. Ja, Herr, gib uns ja Gehorsam und dass wir eine Zeugniskraft haben. Amen.